Guten Morgen, Markus.
Guten Morgen, Matthias.
Heute ist Freitag und wir haben unseren Fixpunkt Podcast-Aufzeichnung.
Ja.
Wir haben den 16.05. und nehmen für nächste Woche auf. Das ist welches Datum?
Nächste Woche am 22. erscheint er dann.
22.05.
Ja.
Um was soll es denn heute gehen?
Ja, wir haben ja tatsächlich mal so einen Redaktionsplan gemacht, dass wir uns mal so ein paar Themen rausgepickt haben, über die wir nochmal sprechen wollen. Und heute geht es im weitesten Sinne um das Thema Qualität.
Ach, bleiben wir doch weg mit Qualität. Das kommt doch von alleine.
Genau, braucht kein Mensch. Wer prüft, hat einfach nur Angst, dass er und hat kein Zutrauen in seine Prozesse. Ne?
Und wer nicht prüft und nicht misst, bei dem ist immer alles gut.
Genau, das sind genau die Aussagen, die man immer mal wieder auch in der Praxis hört, ja.
Ja, aber zuerst haben wir ja immer so einen kleinen Rückblick. Was war denn bei dir in der letzten Zeit los?
Ja, ich war im Museum. Ich habe mir im Museum alte Themen angeschaut, in einem Museum, in dem ich schon mal war. Das ist auch ganz bewusst so ein bisschen der Werbeblock. Ich erzähle mal ein bisschen darüber. Es gibt in Dortmund, das wissen die wenigsten, das Deutsche Industrielackmuseum. Ein Museum, was tatsächlich über eine Privatinitiative entstanden ist. Initiator dieser ganzen Geschichte ist Thomas Grüner. Viele Grüße an den Thomas nach Dortmund. Thomas Grüner betreibt dort die Firma Cadillac als Lackhersteller, die sich halt eben spezialisiert hat, halt auch auf kleine Mengen, auf spezielle Lacke. Und dann hat er in diesen Räumlichkeiten, die er dann zur Verfügung hatte, das Industrielackmuseum eingerichtet. Ich bin da vor 2 Jahren das erste Mal gewesen, wo also wirklich liebevoll ein Entwicklungslabor für Lack nachgestellt wurde, wo es ganz viele spannende Exponate gibt, die einen selber, wenn man schon ein bisschen älter ist, auch immer mal wieder daran erinnern, dass wenn man selbst mit Dingen gearbeitet hat, die man im Museum wiederfindet, dann ist man nicht mehr der Jüngste, ne? Und das Paradebeispiel, was ich da eigentlich finde oder immer wieder sehe, das ist so das Thema, was dann auch zu unserem Thema Qualitätsprüfung passt. Kennst du denn noch die alte Banane?
Ja, das ist ein super tolles magnetisches Schichtdickenmessgerät.
Genau, und das hat er dort zum Beispiel in verschiedenen Ausführungen. Und als ich damals nach dem Studium angefangen bin, da lag tatsächlich auch noch eine Banane auf dem Schreibtisch des
Produktions. War das von Elkometer?
Ich glaube, im Museum ist eins von Elkometer, ja. Und ich weiß gar nicht, mit welchem wir da damals gearbeitet haben.
Und dann gab es auch den Pen-Test, den gibt es jetzt auch noch,
ja.
Wo das praktisch so eine Federkraft in einem Bleistift
genau.
Quasi ist. Und solche Sachen, das ist richtig, richtig toll. Und das war die Vorgänger von diesen Messgeräten, die man einfach bedienen konnte.
Ja, und das sind so Dinge, dass ich finde das eigentlich immer schön, wenn sowas dann gesammelt wird. Und da gibt es halt eben ganz viele Dinge. Ne? Es hängen da halt eben, es stehen, weiß ich, hunderte von Lackdosen da, die also wirklich die Vergangenheit zeigen mit Firmen und Firmenlogos, die es schon seit 20 Jahren nicht mehr gibt. Ich hatte die Möglichkeit im Handbuch der industriellen Lackiertechnik, was der Vinzenz Verlag seit Jahrzehnten rausbringt, von 1940 zu blättern. Das ist also auch ein Exponat. Es hängen alte Dokumente da, Reklamationsschreiben für Lacke aus dem Jahr, ich glaube, 1910. Also es ist immer schön, in so ein Museum zu gehen.
Als kleines Kind war ich in unserer Malerwerkstatt und war überrascht, wie schwer ein Eimer mit Bleimennige sein kann.
Genau.
Daran kannst du erkennen, wie alt ich bin. Und das war wirklich beeindruckend. Der war 10-mal so schwer, zumindest als Kind, wie ich ihn erwartet hätte. Das war so ein 3-Kilo- oder 4-Kilo-, 5-Kilo-Eimer. Und den konnte ich als kleiner Stöpke praktisch gar nicht anheben. So schwer war der. Und er hat mir das dann erklärt praktisch, warum da Bleimennige draufsteht. Das kam erst später dann raus.
Ja. Also ja. Und deswegen ist so ein Museumsbesuch eigentlich immer eine Sache, wo man ganz gut in die Vergangenheit fahren kann. Also wir waren da, weil wir Podcasts aufgezeichnet haben im Museum. Wir haben es für eine gute Idee gehalten, die Wissenskategorie Historienwissen dann in einem Museum abzuhandeln und zu diskutieren. Und so war das halt Betriebsausflug, den ich mit Elena zusammen gemacht habe in Sachen Wissenstransfer. Und da war die Gelegenheit, mal wieder in dieses Museum zu gucken. Es ist halt tatsächlich eine Empfehlung für jeden, der mal in Dortmund ist. Das hat keine normalen Öffnungszeiten. Man muss vorher den Thomas Grüner einmal anrufen und sagen, hier, ich würde gerne mal das Museum besuchen, dann lässt sich das organisieren. Also wirklich eine absolute Empfehlung. Deutsches Industrielandmuseum im Dortmunder Hafen. Das ist eine ziemlich coole Geschichte.
Ja, super.
Was hast du gemacht?
Ja, ich war im Bergischen Land und wirklich Hut ab, da hat ein Einzelkämpfer im Nebenerwerb gesagt, ich habe Defizit, ich brauche professionelle Hilfe, ich brauche Wissenstransfer. Und ich habe Schwierigkeiten mit dem Thema extrem tollen Verlauf zu erzielen, weil ich das einfach, ich schaffe das nicht. Und da war ich dann 2 Tage dran und haben wir wirklich erst den Prozess angeschaut. Und das sind natürlich alles große Worte für einen ganz kleinen Laden. Aber dennoch gibt es ja die einzelnen Schritte und der hat da überall ein tolles Equipment gehabt und er hat gesagt, da gibt's ganz wenig, wo ich bemängeln würde. Man muss die ein oder andere Stellschraube drehen, aber generell war das alles toll. Und da fand ich es toll, dass er wirklich gesagt hat, ich brauche Hilfe und ich muss mir helfen lassen, genau diesen Wissenstransfer praktisch hier einfordern. Und das war einfach eine ganz tolle Zeit, ich habe Ofenmessung gemacht, wir haben Beschichtungsprüfungen zusammen, also beschichtet zusammen. Dann hatte ich einen Codemaster dabei, den konnte man sofort sehen, vorher, nachher, auf dem Blech, auf der Felge. Und das war also eine sehr intensive Zeit. Und dieses 1:1, das ist eben extrem wertvoll, unbezahlbar.
Ja.
Aber um was geht's denn heute?
Ja, wir wollen mal so ein bisschen darüber philosophieren, was braucht es eigentlich, um Qualität zu überprüfen? Muss man als Beschichtungsbetrieb ein Labor einrichten?
Das geht doch gar nicht. Wir haben da gar nicht die Möglichkeiten, hier auch noch ein Labor zu machen. Und wer soll denn das betreiben? Ich komme doch so schon gar nicht meiner Arbeit hinterher. Also ich finde es komplett weltfremd hier, dass man jetzt auch noch solche Sonderaufgaben machen soll. Ich muss doch billig und schnell beschichten. Das ist meine Aufgabe.
Genau. Und das aus deinem Munde als jemand, der die QIB mit aufgebaut hat und in der QIB aktiv ist.
Die Fahne schwenkt für die QIB Tag und Nacht.
Ja.
Und das ist mein Credo, dass ich sage, ich muss natürlich die Normen kennen und die Normen stehen auch wunderbar in unseren Prüf- und Regelwerk drin. Das heißt, die kann jeder runterladen. Ich sage, das ist die Bibel der Beschichter, da stehen die ganzen Prozesse drin. Und jeder, der die Kraft hat, das zu lesen, das ist aber gar nicht so einfach, das sind viele Seiten, aber das sind thematisch geordnet und ich muss mir nur die Seiten anschauen, die für mich jetzt gerade wichtig sind. Das heißt, im Klartext, wenn einer strahlt, dann kann er die Seiten fürs Strahlen anschauen und wenn einer KTL betreibt, dann kann er die Seiten fürs KTL anschauen und muss die vielen anderen Seiten gar nicht machen. Und das Tolle ist bei diesem neuen Regelwerk, das wir haben seit einiger Zeit, dass alle Prüfverfahren kompakt in einem extra Kapitel sind, weil diese Prüfverfahren kann ich für verschiedene Lackier- und Beschichtungsvarianten immer gleich anwenden oder meistens gleich.
Ja.
Und da bin ich ein Freund, dass die Einstiegshürde gering sein kann. Und ich sage immer, die Ofenmessung, die kann ich dir mit einem Klebestreifen für 2 Euro machen. Und dann habe ich schon mal einen Hinweis. Wenn du mir sagst, die Ofenmessung geht nicht, dann mache ich einen Kleber drauf und dann sehen wir in einer halben Stunde, wo der Hammer hängt. Hast du überhaupt je die gezielte Einbrenntemperatur erreicht? Und damit will ich zeigen, der Einstieg ist einfach. Wo sind bei dir die Hürden in der Qualitätssicherung?
Also ich würde unsere Einstiegsfrage, braucht es ein Labor, mit einem klassischen Jein beantworten. Je nach Unternehmensgröße. Also ich bin schon dabei, dass ich Schnelltests vorweg mache. Man kann natürlich mit, um Aussagen zu erhalten, die dann halt relativ grob erstmal eine Einschätzung geben, ist es auf jeden Fall besser, etwas zu prüfen, was vielleicht nicht normgerecht ist und nicht in einem Labor passiert, einfach um eine Aussage zu bekommen. Das ist besser, als nichts zu machen. Also sich hinzustellen und einfach nur abzuwarten und nichts zu tun, ist immer die schlechteste Variante. Und dann erkenne ich es aber relativ häufig, dass ich dann sage, die Art und Weise, wie mit Mess- und Prüfgeräten umgegangen wird, die Art und Weise, wie Mess- und Prüfgeräte gelagert werden, gehandelt werden, wie die im Betrieb aussehen, zeigt immer schon, welchen Stellenwert Qualitätssicherung, Qualitätsprüfung, Prozessüberwachung in dem jeweiligen Unternehmen hat. Und dann komme ich ganz schnell an die Stelle, dass ich davon überzeugt bin, es braucht eine vernünftige, saubere Regelung. Und ja, es braucht etwas, was so wie ein Labor zu definieren ist. Das muss aber nicht der geschlossene Raum sein, wo dann ein Chemiker eingesetzt ist, wo dann halt alles in Laborausstattung aus der chemischen Industrie da ist, aber in einen Lackierbetrieb, der für sich in Anspruch nimmt, professionell zu arbeiten, dann gehören solche Mess- und Prüfgeräte mit der entsprechenden Wertschätzung gehandelt. Die gehören vernünftig gewartet, kalibriert und die haben nicht irgendwo in der Anlage im Dreck zu liegen und dann mit Klebeband irgendwelche Kabel festgemacht werden, weil der Stecker rausgerissen ist bei schichtigen Messgeräten, was man da alles so in der täglichen Praxis sieht.
Ist ein geeigneter Prüfplatz vorhanden, fragt die QIB in ihrem Audit.
Ja.
Und das umschreibt das, was du meinst?
Sehr gut, ja.
Und das heißt, okay, je nach Anforderungsprofil muss ich die Prüfungen an einem Platz machen, der dafür geeignet ist.
Ja, und das ist genau die Definition, die ich sehr gut finde, dass die Frage gestellt wird, ist ein geeigneter Prüfplatz vorhanden? Und dann muss man eigentlich nur noch draufsetzen, dass dieser Prüfplatz nicht nebenbei noch der Schweiß- oder der Instandhaltungs- die Werkbank ist, wo dann halt auch noch irgendwelche Gestelle gerichtet werden, sondern dass das wirklich einzig und allein der Prüfplatz ist. Und dann braucht es nicht das separat abgeschottete Profilabor.
Ja. Ja, aber was ist denn eigentlich Qualitätsprüfung? Kannst du mal da kurz ein paar Prüfungen nennen, die dir so einfallen, wo ein Lackierer, ein Beschichter beherrschen sollte?
Also für mich der Klassiker ist immer, wo es mir dann auch immer die Zornesröte ins Gesicht treibt. Das ist zum Beispiel, fängt an der Vorbehandlung an. Wenn ich halt eine pH-Messung mache, eine Leitfähigkeit oder einen Leitwert überprüfe oder ich muss eine Konzentration titrieren. Und wenn ich dann eine Bürette irgendwo auf dem Palettenstapel unter der Vorbehandlungsanlage irgendwo in der Ecke sehe, kein Mensch kann ablesen, was da tatsächlich an Säure verbraucht wurde. Man erkennt nicht, was da in den unterschiedlichen Fläschchen drin ist. Mal abgesehen davon, dass mit den Gefahrstoffen auch nicht vernünftig umgegangen wird, dann sind das für mich so Dinge, die gehören in den Prozess. Das wäre dann wieder das Thema vernünftiger Prüfplatz an der Vorbehandlung, wo ich dann mal eine Überprüfung mache, Schlammbildung, pH-Messung, und dann aber auch mit den Geräten entsprechend umgehe. Ein pH-Messgerät, ja, das kann der Aquariumstreifen sein, der ist aber nicht genau für einen industriellen Prozess. Und wenn ich dann eine pH-Sonde habe und ein pH-Messgerät, dann müssen die Leute, die damit umgehen, halt die Randbedingungen wissen, wie man diese Sonde behandelt. Dass die nicht trocken werden darf, dass man die abspült mit VE-Wasser, dass man also so ein paar Randbedingungen erfüllt. Das gleiche gilt für die Leitfähigkeitsmessung. Und dann kann man den gesamten Prozess durchgehen. Das gilt dann aber auch für eine Haftfestigkeitsprüfung. Das gilt für eine Korrosionsschutzprüfung, für eine Schichtdickenprüfung, also für alles, was dann in dem Prozess da eine Rolle spielt.
Ich versuche dann immer auch zu sagen, dass eben die pH-Wert und die Konzentration eben zweierlei verschiedene Stiefel sind.
Ja.
Und dass ich mich nicht nur an den pH-Wert festklammern kann, der halt einfach zu messen ist, einfach mit vielen Fragezeichen.
Ja.
Und so muss man halt auch, wie überall, wissen, was man tut. Ich kann einen Gitterschnitt freihändig mit dem Cuttermesser machen, aber muss mir klar sein, dass er nicht normgerecht ist und auch nicht reproduzierbar ist. Und ja, er ist garantiert, stimmt der Abstand nicht hundertprozentig oder auch die Winkel, also mal wird eine Schnittkante schräg und manchmal will man das natürlich auch, wenn man dadurch dann ein bisschen den Gitterschnitt schärfer gestaltet. Aber normgerecht ist das nicht.
Ja.
Und das muss ich halt wissen. Das heißt, ich kann quick and dirty den Gitterschnitt freihändig im Feld machen, in der Halle, an der Unterseite von einem Träger oder einer Nichtsichtstelle. Da kann ich das durchaus machen. Aber muss natürlich wissen, dass es ein verschiedene Geräte gibt, ein Mehrschneidengerät oder eine Schablone oder richtige stationäre Gitterschnittmaschinen. Und damit kann ich einen normgerechten Gitterschnitt machen, wenn ich zufällig auch weiß, wie die drei Abstände zu handeln sind.
Ja.
Und wo die Grenzen sind.
Und das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man, also wenn man diese Quick and Dirty Prüfung macht, um eine Größenordnung zu erfahren, dass man sich dann dessen bewusst ist, dass man es halt eben nicht reproduzierbar gemacht hat.
Und das ist dann halt oft auch so ein Schnellcheck. Und dazu finde ich es extrem wichtig, ein paar Pfeile im Köcher zu haben, wie ich es immer sage, ja, dass man wirklich mal schnell ambulant, sage ich, ja, die Prüfung machen kann. Und da habe ich auch ganz gern ein kleines Zellstofftuch und Aceton dabei und weiß aber auch die Grenzen von diesem Verfahren und MBIK und was man alles nehmen kann. Aber ich kann damit natürlich ganz schnelle Bestätigungen machen, wie sieht die Vernetzung aus, ist die Vernetzung ausreichend. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel ein IO-Ergebnis habe, dann muss ich an dieser Stelle nicht brutal oder exzessiv weitersuchen.
Ja.
Ja, welche einfachen Tests kennst du noch? Was gefällt dir noch?
Also es fängt mit ganz einfachen Dingen an. Wenn ich mit einem kleinen Hämmerchen auf eine Beschichtung schlage, um zu gucken, ob der Lack abplatzt oder ob der Lack hält, dann ist das auch ein nicht reproduzierbarer Test. Also ich kenne das aus meiner Zeit, als wir emailliert haben, gerade bei so einer glasierten Oberfläche, also wenn ein Email aufgetragen wird, dann war dieser Hammertest schon immer so ein Schnelltest, dass man mal eben checken konnte, platzt das Email ab oder bleibt das auf der Oberfläche. Auch kein standardisierter, reproduzierbarer Test, aber ein Schnelltest. Ne? Genau das Gleiche, du bist ja auch der Riesenverfechter auch vom Kochtest, wenn es darum geht, die Vorbehandlungsqualität zu überprüfen. Da gibt's ja mittlerweile wissenschaftliche Streitabhandlungen, ob dieser Kochtest denn geeignet ist oder nicht. Wenn man sich über die Randbedingungen im Klaren ist, muss man und sollte man genau solche Tests mit einfachen und schnellen Bordmitteln einfach durchführen.
Bei der Pulverbeschichtung funktioniert er bei fast allen Lacksystemen.
Ja.
Und kann damit innerhalb von zwei oder drei Stunden Aussagen geben über die Restverschmutzung unter der Lackschicht.
Genau.
Und wo hast du so ein brutales Ergebnis innerhalb so kurzer Zeit?
Ja, das ist so. Und man muss dann nur diese Ergebnisse richtig interpretieren und sich darüber klar sein, dass das keine Zahl ist, die man dann nennen kann, wenn es um, ich sage jetzt mal, hieb- und stichfeste Qualitätsdefinition mit dem Kunden geht. Aber um seine interne Prozessüberprüfung zu machen, sind das genau diese Werkzeuge, die man an der Stelle dann auch nutzen kann.
Was prüft denn der Kugelfalltest, Kugelschlagtest?
Ja, da streiten sich ja auch die Gelehrten. Ne? Die einen sagen die Haftfestigkeit, die nächsten sagen die Elastizität. Und
ich kann nur Aussagen treffen, wenn ich wirklich einen Erfahrungsschatz habe.
Ja.
Weil es kann auch sein, dass ich ein höher vernetztes Pulver habe, das immer negative Ergebnisse produziert.
Ja.
Und dann muss ich das einordnen können. Aber wenn ich das nie gemacht habe, den Test, dann habe ich auch nichts zum Einordnen.
Ja, genau so ist das.
Und das ist eben die Lehre daraus. Ich muss wirklich mich mit dem Thema befassen und es häufiger machen. Und dazu muss man dann auch sehen, dass ich viele Tests erstmal einfach beginnen kann, Siehe Ofenmessung mit dem Temperaturklebestreifen. Ja. Viele halten hilflos ein Photometer, also die Laser-Temperaturmessung rein, weil halt vorne so ein Laserlicht ist, aber das Laserlicht ist ja nur der Ziellaser, das heißt, der Laser misst gar nicht. Und der Laser, vor dem warne ich immer, weil der suggeriert, dass er einen Punkt misst.
Ja, absolut.
In Wirklichkeit geht da ein Trichter auf, den man sich gar nicht vorstellen kann. Oft wird nur der Ofen gemessen. Also ist diese Messung, wenn ich sie falsch mache, absolut wertlos.
Ja.
Und da muss ich halt mich auskennen mit dem Gerät. Es steht seitlich drauf, wie groß der Messfleck ist und wie ich hingehen muss. Und wenn ich halt in den 10 Meter in den Ofen rein leuchte mit meinem Laser, dann ist das ein falsches Messen. Und das muss man eben wissen, wo fängt das falsche Messen an? Es gibt ja das tolle Sprichwort, wer viel misst, misst, misst.
Genau. Und wer gar nicht misst, bei dem ist die Welt in Ordnung.
Genau.
Und wenn wir jetzt nochmal zu unserer Eingangsfrage zurückgehen, dann können wir die ja eigentlich relativ eindeutig beantworten. Ne? Es braucht kein Labor, um Qualität zu prüfen.
Ja.
Es braucht einen klar definierten Prüfplatz, einen Messplatz. Und es braucht das Hintergrundwissen und das Verständnis, welche Werte und welche Ergebnisse ich mit einer Prüfung erreiche und wofür ich die nutzen kann. Ist es ein Schnelltest, quick and dirty, oder ist es ein genormter Test, den ich dann auch, ich sag mal, gerichtsfest nutzen kann in der Argumentation mit meinem Kunden beispielsweise?
Und ich muss sensible Prozesse regelmäßig täglich prüfen.
Ja.
Und andere Prozesse regelmäßig, wie zum Beispiel die QIB das vorschreibt mit der Ofenmessung, wo also wirklich dann auch die Temperaturaufheizkurve gemessen wird. Und da kann ich dann eben prüfen, ob eben die Luftverteilung stimmt oder verschiedene andere Parameter vom Ofen. Ja. Und das heißt, gewisse wichtige Sachen muss ich regelmäßig prüfen. Und bei den Qualitätstests, Verfahren, da muss ich eben meinen Köcher vollmachen mit verschiedenen Pfeilen und dann Maßnahmen rauswählen, die ich eben an dem Fall testen kann.
Ja, ich denke, da haben wir doch eigentlich ein abgerundetes Thema diskutiert für die heutige Podcast-Folge. Wir wollen die Folgen ja auch nicht immer so endlos lang werden lassen, so dass man sie sich tatsächlich auf der Autofahrt zur Arbeit und von der Arbeit anhören kann.
Und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare. Gebt gern Feedback und am liebsten über LinkedIn oder folgt unsere Kanäle. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Prüfen.
Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.